Zwischen Leben und Tod. Der Podcast, in dem Medizintechnik im Fokus steht. Wir sprechen über heitere, spannende und auch ernste Themen. Aber immer mit der richtigen Prise Humor verfeinert.
Freuen Sie sich alle zwei Wochen auf aktuelle Begebenheiten, Expertengespräche über lebensrettende Produkte und den einen oder anderen Stargast.
Wir freuen uns auf Sie. Ihr Stefan Kolloser
und Marco Sodomka. Ja, meine Lieben, es ist wieder soweit. Eine neue Folge zwischen Leben und Tod, der Kolloser Medizintechnik. Der Podcast fürs Leben eigentlich. Ne? Heute mit einem ganz besonderen Gast, mit der lieben Evelyn Rille, die wir aus Film und Fernsehen kennen. Liebe Evelyn, danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast.
Sehr gerne.
Jetzt werden sich vielleicht eine oder andere Zuhörer holen, wieso heute sie so ein Star, ein Model aus Österreich zum Podcast. Da gibt es mehrere Synergien, aber die Hauptsynergie ist ja, dass du ein sehr soziales Herz hast, nicht nur in ganz vielen Events in Österreich um bist, wo du ganz viele auch Spendenthematiken unterstützt, sondern auch wirklich aktiv präklinisch tätig bist beim Roten Kreuz in Niederösterreich. Mhm. Darum auch vielleicht für die Zuhörer gleich am Anfang, warum ist die Evelyn bei uns? Aber Evelyn, erzähl uns einmal, wie bist du zu dem geworden, was du heute bist? Wie hat sich das alles abgespielt?
Ja, wo soll ich anfangen?
Ja, fang einfach an. Aber vielleicht so ab deiner Ausbildung, was hast du gelernt? Wie ist das weitergegangen? Ich weiß ja aus ganz sicherer Quelle, zu der kommen wir dann auch noch, dass du ganz viele Länder natürlich aufgrund deiner Modelkarriere besucht hast. Erzähl uns das. Ich glaube, so nah werden wir nie wieder einen Star bei uns haben, der uns das erklären kann.
Ja, also ich bin eigentlich gelernte Maskenbildnerin. Und habe das im Theater gelernt, als Lehrberuf. Das war damals noch ein Lehrberuf. Das
ist auch heute nicht mehr?
Nein, gibt es nicht mehr. Gibt nur mehr so Visagistenschulen, aber das ist nicht das Gleiche. Und da bin ich natürlich konfrontiert gewesen, immer wieder mit Fotografen. Und irgendwann hat dann jemand gesagt, wieso bist denn du hinter der Kamera und nicht davor?
Wirklich? Und also das ist ja fast ein bisschen Klischee.
Aber es war so. Und dann Probeaufnahmen gemacht. Das war ja damals noch alles sehr dilettantisch. Also das kann man nicht mit heute vergleichen. Das ist schon da zu viel geändert.
Okay.
Ja, sicher. Und dann war ich in einer kleinen Agentur und da habe ich einfach meine ersten Aufträge gemacht, so Kleinigkeiten.
Was ist eine Kleinigkeit? Was die?
Metro zum Beispiel. Okay. Metro-Prospekte waren immer mit Models. Ja?
Okay.
Also egal, ob man Klopapier in der Hand hat oder eine Creme, oder das wird man mit Mädels fotografieren. Ja.
Mhm.
Und das waren so die ersten Jobs.
Mhm.
Und dann größere Agentur, Misswahlen, größere Aufträge, Auslandsverträge und so hat sich entwickelt.
Mhm. Ja. Das heißt, du hast ein eigenes Management dann mittlerweile gehabt, der das
Agentur,
für dich gemacht hat?
Ja, genau.
Also eine Agentur.
Das sind immer Agenturen, die Mädels.
Damals auch schon.
Genau.
Okay.
So ist es. Und ich habe damals teilgenommen, ich bin Miss Vienna geworden und habe dann teilgenommen bei der Miss World-Wahl.
Mhm.
Die war in Japan.
Sensationell.
Und da bin ich dann in Japan gewesen und habe dann dort einen Jahresvertrag bekommen und sehr viel gearbeitet.
Ja. In Japan dann?
In Japan, ja, genau.
Und wie war das infrastrukturell für dich? Wie alt warst du da? Weil ein Jahr Japan...
23, ich war noch sehr jung.
Okay.
Ja.
Okay.
Und ja, es war aufregend. Ja.
Okay.
Also, es war eine andere Welt für mich. Ja.
Okay.
Also ich komme aus gut bürgerlichen Verhältnissen und für mich war das schon... erstens einmal waren die Flüge, das war nicht damals so, da bist du nicht so wie heute einfach, ich war 30 Stunden im Flieger, ja, insgesamt. Ja, das war schon für mich sehr, sehr aufregend. Ja. War toll, ja.
Und jetzt sag, wie kann man sich das vorstellen? Man hat ein Jahr einen Vertrag. Ist man da jeden Tag am Modeln oder hat man da genauso seine Urlaubszeit? Ist man da eher am Wochenende eingedeckt? Muss man da Promo-Auftritte auch machen?
Es kommt immer darauf an, was die Agenturen aushandeln. Also das ist immer sehr unterschiedlich. Also die Agentur hat damals mit der, ich weiß es nicht einmal ganz genau, erstens einmal war ich damals auch noch ziemlich unerfahren, aber da ist man schon so ziemlich jeden Tag beschäftigt. Ja. Also das schon. Und dann sind wieder ein paar Tage nichts. Ja.
Okay.
Die schauen auch immer, dass sie die Mädchen gemeinsam unterbringen in Apartments, damit sie nicht vereinsamen, weil das ist schon in Japan, du verstehst kein Wort, du kannst nichts lesen, die konnten damals kaum Englisch dort.
Das wollte ich gerade sagen, also ich glaube, die wollten
nur. Es war wirklich schwierig, ja. Und ich war mit der Miss Germany, mit der damaligen und mit einer Schweizerin, haben wir ein Apartment gehabt und für uns war es lustig. Wir waren alle blond, wir waren alle Deutsch sprechend.
Und 23,
wenn wir auf der, es war abartig, ja. Weil auf der Straße, die Japaner sind sehr klein und sehr zart und ich bin auch nicht groß, aber für Japan schon. Ja. Ja. Und die Männer waren drei Blondinen. Ja. Ja. Es war, und damals waren kaum Europäer drüben, ja, und auch keine Amerikaner. Okay. Das hat sich alles erst später entwickelt. Ja. Ja, war eine tolle Zeit, so hat es begonnen.
Jetzt bist du dann wieder zurück, hast natürlich da deine Karriere fortgesetzt, sicher auch mit ganz vielen Aufträgen und bis heute ja bist ja du in der VIP-Prominenz nicht wegzudenken. Das muss man, aber das bringt halt einfach deine Präsenz mit, das ist ja auch legitim. Und wenn man mit anderen Schauspielern oder Kabarettisten spricht, das ist deren Job einfach und durch deine Tätigkeit erlangst du auch Aufmerksamkeit. Und das ist ja schön und genau. Du hast ja das vice versa dann quasi auch genutzt beim Roten Kreuz.
Ja, wobei da war mein Bekanntheitsgrad und auch die sogenannte Prominenz, ich sehe es ja gar nicht so wild, weil für mich sind Prominente ja viel mehr Menschen, die wirklich was Vernünftiges leisten. Ich will nicht sagen, dass man als Model nichts Vernünftiges leistet, ja. Nur für mich ist das trotzdem nicht, also da gibt es Menschen, die leisten mehr, ja, in meinen Augen.
Ich finde die extrem bodenständig, was du sagst, aber
ist meine Meinung. Anders. Ja, ja gut. Aber ich meine, ich habe mich nie so sehr als Promi gesehen, aber ich wurde eher von den anderen so gesehen. Man kennt wen aus den Medien. Ich habe sehr viele Fernsehspots gemacht, sehr viele Videos, Musikvideos und dann kennt man halt jemanden. Aber als ich dann zum Roten Kreuz gekommen bin, war es eigentlich, das war gespalten. Ein Teil der Leute fanden das ganz toll, dass so jemand auch sich engagiert und wirklich, ich sage jetzt mal, in den Schmutz greift, ja, ohne das jetzt negativ, das, also,
aber du weißt, was du meinst.
Und nicht nur schön ist vor der Kamera und halt ein bisschen was spendet und ich bin ja eh dabei, sondern auch wirklich mitmacht. Auf der anderen Seite aber habe ich ja auch wieder sehr viele Gegner gehabt, ja. Und gerade am Anfang war es extrem schwierig, weil viele gemeint haben, die ist ja, was macht die da bei uns, ne? Die macht sie da nur wichtig, weil jetzt macht sie auf karitativ. Ne? Mhm. Und also das war leider, und ich meine, wir kennen die menschliche Natur, ja, und das war krass. Ja? Und es hat schon eine Zeit lang gedauert, bis ich glaube, ich bei doch einigen, die das auch wollten, die das auch aufgenommen haben, irgendwo beweisen konnte, man ist wirklich ernst.
Ich
arbeite wirklich mit.
Ja, genau.
Und Gegner hat man sowieso und viele können mit mir auch wenig anfangen, weil sie mich auch gar nicht kennen. Weil ich sage immer, Leute, ihr müsst mich nicht wollen, aber ihr kennt mich gar nicht. Hört euch einmal meine Geschichte an.
Genau so ist es. Aber das kann man ja zu jedem Menschen überblickend sagen, egal seine Herkunft oder seine Ausbildung. Aber das ist ja wieder auch dein soziales Herz, wie du das Ganze angehst, was ich für extrem positiv finde. Ich möchte aber da meine Meinung kurz auch noch kundtun mit dem Modeln. Wie ich noch politisch in der Kommunalebene tätig war, hatten wir eine Veranstaltung in Wiener Neustadt ausgerichtet und da war ein Opening am Semmering. Das ist jährlich, das Ski-Opening, und der damalige Tourismusverbandsobmann hat mich damals als Politiker mit meinem Kollegen eingeladen und wir waren da oben. Und ich weiß den Namen nicht mehr, aber es war damals Mr. und Mrs. Österreich quasi, als Model vor Ort und die waren auch dort. Und zu der Zeit schon, und das ist jetzt 14 Jahre her circa, 12 Jahre ist es her, und ich habe mich mit diesem Mann und mit dieser Dame unterhalten. Das Modeln selber ist aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher, weil durch diese Tätigkeit erreichen die so an Bekanntheit und können es aber eben für soziale Zwecke oder auch für Werbungszwecke, gar keine Frage, nutzen. Und du bist, wenn du jetzt Interpret bist, wenn du Kabarettist bist, wenn du Sänger bist, dann committest du vielleicht für eine politische Linie oder du hältst dich neutral und machst dein Ding. Und die haben nicht diese Außenwirkung, weil ein Model ist, muss intelligent sein heutzutage, muss es. Ne? Oder ist das Lobby?
Schau, das hat sich auch sehr geändert. Und wir müssen auch unterscheiden. Mittlerweile durch die sozialen Medien ist fast jedes Mädel ein Model. Ja? Die haben alle ihre Kameras, ihr Selfie, diese ganzen sogenannten Influencer. Es gibt sicher welche, die das ganz toll machen und die auch wirklich was tun. Aber das ist so verschwommen mittlerweile. Ja? Es ist auch so, dass durch die viele Bildbearbeitung fast alles möglich ist mittlerweile. Ja? Das gab es ja zu meiner Zeit alles nicht. Damals musstest du das wirklich können. Du musstest es wirklich haben. Und da war nicht, die Nase ist schief, dann machen wir es halt gerade.
Aber erreichen heute diese Menschen das wirklich was?
Nein, das eh nicht. Aber sie sind halt Models.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
Ja, und das ist, für mich ist ein Model da. Viele haben immer auch in Interviews gesagt, na, was ist es denn dann? Sag ich, wenn ich davon jahrelang hauptberuflich leben kann, dann kann ich sagen, das ist mein Beruf. Aber nur weil ich studiere und einmal in 3 Monaten irgendwo auf ein Foto bin, da bin ich kein Model. Da habe ich halt einmal ein Foto gemacht, ja, oder einen Fotojob, ja, wenn du so willst. Ja. Weil viele machen das halt neben einem Studium, um sich ein bisschen Geld zu verdienen. Mhm. Ist auch okay. Aber das ist für mich keine Karriere. Ja? Das ist gar nichts. Ja?
Ja.
Und das ist der Unterschied zu damals. Das gab es damals nicht. Ne? Damals gab es kein Instagram und kein Twitter und wie sie alle heißen.
Und
ja,
jetzt kommt die Aussage des Tages, da war noch alles anders.
Es war anders, ja. Ich will nicht sagen, es war alles besser, das stimmt definitiv.
Genau,
nicht,
so habe ich jetzt gesagt.
Ja. Weil, das sagen ja auch viele, ich finde es halt schon ganz toll, wie es sich entwickelt hat. Man muss halt vorsichtig damit umgehen. Aber die Branche ist schon ein bisschen abgetötet worden durch das alles, ja.
Was natürlich sicher zum einen schade ist und zum anderen wieder sicher irgendwo wieder neue Türe aufmacht.
So ist es.
Lass uns aber jetzt beim Roten Kreuz bleiben. Verzeihung. Wo siehst du die da jetzt und was kannst du aktuell beim Roten Kreuz Niederösterreich bewegen?
Also ich bin aktuell im Roten Kreuz nicht mehr so aktiv im Rettungsdienst. Ich habe das 14 Jahre sehr aktiv betrieben. Und ich bin Gleichbehandlungsbeauftragte im Bereich, also im Bereich Industrieviertel, zuständig. Wir haben in Niederösterreich 4 Gleichbehandlungsbeauftragte, die jeweils für die 4 Vierteln zuständig sind. Wir haben eine Obfrau, die sitzt im Landesverband. Und das wurde eingerichtet vom Roten Kreuz, um eben immer wieder Vorfälle aufploppen. Da geht es jetzt nicht nur um sexuelle Belästigungen, sondern da geht es einfach um jede Form von Gleichstellung, Gleichbehandlung, auch im beruflichen Kontext. Und da können sich dann Leute anonym oder auch, also nicht anonym, aber es bleibt anonym, wenn sie das wollen, an uns wenden, an uns 4 Ladies im Roten Kreuz in Niederösterreich. Und das ist jetzt eigentlich meine Aufgabe, also eine meiner Aufgaben. Ich bin im Team der Krisenintervention, das bin ich aber eh schon seit Beginn. Mhm. Und wir betreuen Leute nach traumatischen Ereignissen. Mhm. Und ja, also das ist jetzt so mein Fokus.
Es ist ja gerade großes Thema und es ist ja bei meiner 14-jährigen Tochter, die wächst ja so auf, dass das alles Gleichberechtigung und das ist auch ganz wichtig, ja, das unterschreibe ich in der Sekunde. Wie geht es dir aber in der Abarbeitung? Jetzt wissen wir, gerade in deiner Generation, in meiner Generation gibt es viel, die sagen, was ist Gleichberechtigung? Also die Frau gehört hinter die Kuchel, hinterm Herd und Ding. Das ist jetzt salopp gesagt, ja, ich will das gar nicht. Wie geht man da damit um?
Naja, ich sehe das schon auch ein bisschen gespalten, weil wir haben natürlich jetzt viele Jahre, wirklich viele Jahre, hatten wir ein Patriarchat, um das jetzt einmal ganz einfach zu sagen. Es wurde auf vieles kein Wert gelegt. Ja? Und ich finde es schon gut und auch wichtig, dass man hier mehr Fokus auf das setzt, dass eben sich Männer, und das sind halt leider nahezu nur Männer, ich habe noch keinen einzigen Fall gehabt, wo ein Mann belästigt worden ist von einer Frau. Ja? Also es ist einfach so, wird es auch geben, aber war es noch nicht, sich einfach sehr viel herausnehmen. Teilweise Frauen gegenüber. Mhm. Und es ist halt dieses feine Gefühl, wann bin ich so gut mit jemandem befreundet, dass ich diese Witze machen kann, ja? Und wann ist es einfach überschreitend, dass die Frau sich nicht mehr wohlfühlt dabei und sagt, das will ich nicht eigentlich. Ich will das nicht in meiner Gegenwart. Ich will nicht, dass da ordinäre Sachen erzählt werden oder Witze ordinäre. Ich will auch nicht, dass mir am Popsch geklopft wird. Und das sind alles Dinge, und ich glaube, das ist schon wahnsinnig wichtig. Nur wir dürfen es halt jetzt nicht in die andere Richtung übertreiben wieder. Mhm. Dass jetzt schon die Männer überhaupt nicht mehr wissen, was sie mit Frauen reden sollen, weil es könnte ja schon wieder falsch verstanden werden.
Mega. Also Evelyn, ich glaube, mit diesem Podcast, mit der Folge bringst du das extrem auf den Punkt, und ich hoffe, dass das ganz viele hören, weil es ist halt in den Medien, wenn du dann nur Teile davon liest, geht es halt sehr einseitig runter.
So ist es.
Und da war jetzt meine Frage, nur ein Beispiel zu nennen. Jetzt gibt es diese anonyme, ich will nicht sagen Anzeige, aber Meldung, die kommt aus einem Industrieviertel zu Evelyn Rille, so, alles super. Wie geht es dann weiter? Führst du dann einmal mit denen ein Fiongespräch? Telefoniert man da? Gibt es dann einen Rat Richtung juristisch was zu machen? Mhm. Wird dann diese Person gleich einmal dienstfrei gestellt, die das möglicherweise gemacht hat? Werden Beweise gesammelt? Wie läuft das ab?
Also grundsätzlich ist es so, dass ich nicht weisungsgebunden bin. Also ich kann schon selbst agieren. Natürlich würde ich mich in einem wirklich groben Fall mit meiner Obfrau, das ist die Frau Gastine Marek, mit ihr Rücksprache halten. Wenn einmal grundsätzlich was aufploppt, ja, dann höre ich mir das einmal von Betroffenen an und schaue halt, wer ist da involviert und spreche mit allen einmal einzeln. Und dann muss man schauen, je nach Fall. Mhm. Also entweder man holt wirklich alle an einen Tisch und macht eine Aussprache. Mhm. Bis jetzt haben wir alles eigentlich oder fast alles sehr gut klären können, weil sehr vieles passiert nur auf Missverständnissen. Mhm. Und ich schaue halt schon, dass die Leute irgendwann von dem Tisch aufstehen und sich alle wohlfühlen und das geklärt ist. Ja.
Kann das sein, dass die Öffentlichkeit die Grenzen zu hoch ansetzt? Weil Missverständnisse kann ich auch interpretieren von bis. Wenn ich sage, Stopp, ist Stopp. Wenn die Frau sagt, das mag ich nicht. Und dann sagt man, so habe ich das ja nicht gemacht.
Wir haben schon immer wieder Fälle, wo einfach sich Burschen, das sind durchwegs mit wenigen Ausnahmen eher jüngere Leute, halt ein bisschen zu weit hinauslehnen mit Mädels. Und dann das schon, wenn man mit ihnen klar spricht, einsehen und sich auch entschuldigen und auch man muss ja nicht jeden kleinen Kopf abreißen. Ja? Man muss schon jemand auch die Chance geben zu lernen. Nicht jeder kriegt es leider von zu Hause mit, wie man sich benimmt. Ja? Das fängt beim Grüßen an, ja? Und hört beim Benehmen anderen Leuten gegenüber auf. Ja?
Ganz vielen Bereichen.
Ist leider so. Ja? Also wir haben ja auch, nicht nur wir in der Organisation, aber es gibt eine Bandbreite von Menschen, auch vom Intellekt her, muss ich auch sagen. Ja? Und es ist halt leider auch immer noch in vielen Familien, werden die Söhne so erzogen, du hast am Tisch und die Frau hat zum Funktionieren. Ne? Mhm. Das ist leider wirklich Fakt.
Sind das auch vielleicht andere Kulturen, nicht nur im österreichischen Setting? Würdest du das?
Ich habe es auch schon bei Österreichern erlebt. Ja, also so ist es nicht. Okay. Ja, es mag schon sein, dass bei anderen Kulturen das vielleicht da die Frau weniger zählt. Kann ich aber jetzt so nicht beobachten bis jetzt bei uns. Ja. Aber wir konnten eigentlich viele Dinge sehr gut lösen bis heute. Und ja, das ist der Sinn der Sache. Aber man darf es halt auch nicht übertreiben. Ja. Und ich habe auch schon Fälle gehabt, wo Mädchen der Meinung waren, das ist jetzt nicht in Ordnung. Und in Wirklichkeit hat sich herausgestellt, dass der Bursch eigentlich gar nichts down hat, sondern eigentlich das Mädel viel mehr Gas gegeben hat. Ja?
Wenn man muss so ja sagen, genau, man muss ja am Ende des Tages sagen, dieser Vorwurf ist ja ein ganz ein großer. Und man kann dadurch Existenzen zerstören, in beiderlei Hinsicht, also die Frau wie auch beim Mann. Und ich glaube, dass das heutzutage ganz sensible Daten sind. Extrem. Ich glaube, dass du eine ganz wichtige Aufgabe hast in dem Set, das meine ich wirklich ernst, dass man sich durch diese Aufgabe auch ein gutes Zeichen machen kann, immer wieder aufzeigen kann. Ja. Ich wünsche dir dazu viel Glück. Ich bin dankbar, dass es in unserem Bereich dich da gibt, der sich auf das spezialisiert und das aber auch sehr neutral sieht. Und nicht nur einsehen. Ich habe schon Situationen erlebt in Gesprächen, wo ich mir gedacht habe, bumm, die ist 100% pro und geht nicht auf die Kontraseite und sieht das realistisch. Und jetzt in dem Gespräch, und liebe Zuhörer, ich spreche jetzt über dieses Thema das erste Mal mit dir, bin ich wirklich verblüfft und freut mich, dass du das so neutral siehst. Ja,
also ich finde es auch ganz wichtig, weil es ist nicht automatisch immer alles so, wie es scheint. Ja? Mhm. Man muss sich die Sachen schon genau anschauen und es ist schon, und ich breche jetzt da keine Lanze für die Herren, weil, wie gesagt, viele schon die Grenzen nicht kennen, aber es ist auch sehr leicht, jemanden, so wie du gesagt hast, komplett zu ruinieren. Ja?
Mhm, absolut.
Du kannst heute als Frau irgendwas behaupten, irgendwas bleibt hängen.
Genau.
Und das ist gefährlich.
Das ist sehr gefährlich.
Das ist sehr gefährlich und das finde ich eigentlich sehr arg. Und nicht alles, sind ja in der Regel keine Zeugen dabei, nicht? Bei solchen Vorfällen.
Genau.
Und das macht es halt dann schwierig. Ja? Und ich meine, sofort natürlich vom Dienst freistellen und sofort entfernen, und das halte ich für sehr bedenklich. Ja?
Da muss man gut überlegen und sich beraten.
Genau.
Und wahrscheinlich eine richtige Bedarfserhebung machen, Gespräche führen, Fragen stellen, ob man dann zu diesen
Entschluss kommt. Und leider ist nicht alles wirklich restlos zu klären immer. Nicht? Da steht es Aussage gegen Aussage. Mhm. Und wenn wir natürlich in den strafrechtlichen Bereich hineinkommen, dann müssen wir sowieso anders, müssen Anzeigen gemacht werden. Da sind dann wir eh nicht mehr zuständig. Aber wenn wir es im Vorfeld klären können,
ja,
dann ist es fein.
Evelyn, du hast dir vor circa 35, 36 Jahren einen wunderbaren Sohn geschenkt. Er lächelt, weil genau, er sitzt neben mir, das taugt aber nichts.
Geplant. Voll geplant.
Jetzt hast der mir geschenkt eigentlich. Also jetzt ist er
der
bei mir.
Ja.
Der liebe Matthias ist ja unser Teamleiter im Vertrieb, was ein ganz wichtiger Punkt ist. Sieht man euch beide einmal aktiv auf einer RTWA fahren? Gibt es diese Zeit noch? Oder?
Die Zeit hat es gegeben.
Die hat's
aber jetzt
gegeben.
Nicht mehr, weil ich habe eben aufgrund meiner, ich habe da mit den Bandscheibenproblemen eh schon ewig, aber.
Also nicht mehr, bis
nein, ich mache keinen Rettungsdienst mehr seit einem Jahr, weil es einfach vom Tragen her, und wir müssen ja viel schleppen, und das ist schon, also es geht jetzt gar nicht mehr. Aber wir haben früher viele Dienste gemacht zusammen, und der Matthias hat mich auch zum Roten Kreuz gebracht. Ja?
Wirklich? Also das war von Matthias Dienst?
Okay? Ja, genau, weil der war schon vorher Zivildienst. Und ich wollte mich sozial engagieren, weil ich eben das Problem gehabt habe, also nicht das Problem gehabt habe, sondern dass leider Gottes meine Eltern beide an Krebs gestorben sind und ich mich dann eigentlich nachher sozial einfach auch wo engagieren wollte. Wollte einfach wirklich was und nicht einfach nur Pseudo und nur am Papier und nur für was stehen, weil das machen auch manche, sondern ich wollte wirklich mitarbeiten, ich wollte was Vernünftiges machen, was auch mich geistig fordert. Und der Matthias hat gesagt, geh zum Roten Kreuz, sie brauchen immer Sanitäter.
Genau.
Und ich habe mir gedacht, naja, auf meine alten Tage, ne?
Finde ich super.
Und ja, und,
die Synergie.
Und so ist es entstanden.
Ja, Mutter, Sohn, das ist doch was Schönes.
Genau.
Geht dir der Rettungsdienst per se ab? Ein Jahr ist ja noch nicht lang.
Nein, er geht mir nicht ab. Ich meine, ich denke mir schon manchmal, es waren schon toll. Vor allem, bin mit vielen lieben Kollegen, die natürlich immer noch meine Freunde sind. Sehr schöne Freundschaften bekommen im Roten Kreuz, gewonnen, die ja nach wie vor bestehen, also die auch hinausgehen über die Arbeit. Und wir haben natürlich schon viele Erlebnisse gehabt. Und da denke ich mir manchmal, das waren tolle Zeiten, aber jetzt sind eben andere. Das
perfekt. Ist wieder was anderes. Finde ich irrsinnig toll, wie du das auch in deinem Mindset quasi abtrennst, sagst, es war ein Lebensabschnitt, war eine schöne Zeit.
Genau.
Und du hast ja die Kontakte noch in diese Richtung und das ist was Schönes. Abschließend, also ich könnte mit dir wahrscheinlich stundenlang reden, ja. Aber vielleicht gibt es nur 2.0, wenn du Zeit hast,
bin ich bereit.
Wir haben immer so eine Signature-Frage, wenn du vielleicht unseren Podcast schon gehört hast, wirst du das vielleicht wissen, aber wir stellen gerne die Frage noch dazu mit Menschen, die medizinisch eine Ahnung haben oder notfallmedizinisch, welches medizinische Produkt hättest du gerne erfunden?
Wahrscheinlich den Defibrillator.
Ach, okay, ja. Ist nämlich eine spannende Frage,
ja.
Weil wir haben von bis schon Antworten erhalten.
Mhm.
Ich glaube auch, dass es das Langfristigste ist, das uns hier weiterhelfen kann, weil ich glaube nicht, dass es in naher Zukunft was geben wird, das uns bei einem Patienten, der Kammerflimmern hat,
genau,
in medias res, in der ersten Hilfe, aber auch im Rettungsdienst, so gut assistieren wird wie der Defibrillator.
Genau, und was mir so gut gefällt an dem Gerät ist, dass er nicht unbedingt nur Profis vorenthalten ist.
Genau.
Dass eben auch ein Laie, sage ich mal, unter Anführungszeichen, sollte natürlich auch ein bisschen vielleicht eine Schulung machen, 16 Stunden.
Das ist unser Hauptjob in Wirklichkeit,
genau,
dass man da die Hemmschwelle senken.
Da sehr viel bewirken kann.
Ja,
und ich bin sowieso der Meinung, dass eigentlich schon Kinder ausgebildet werden sollten in der Schule, wir lernen so viel Blödsinn. Also nicht nur natürlich, aber schon auch, was man nie wieder fürs Leben braucht. Und wir lernen eigentlich nicht Erste Hilfe. Und das sollte so im Fleisch und Blut übergehen, dass das jeder einfach kann. Ja? Und dazu braucht man einen Defibrillator.
Evelyn, schönes Schlusswort. Danke für deine Zeit. Bleib wie du bist. Bleib gesund.
Danke.
Ich hoffe, wir werden uns bald wiedersehen. Und alles Gute.
Danke. Freue ich mich.
Euch auch. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne unseren Podcast. Folgt uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn und TikTok, damit ihr keine neue Folge verpasst. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.